90% aller Unternehmen scheitern in den ersten 5 Jahren und von denen, die überleben, scheitern weitere, bis sie 10 Jahre voll haben. Und in der Regel ist es halt der Cashflow, der nicht stimmt. Deswegen sollte man eher bootstrappen, sprich klein anfangen, immer wieder ein bisschen investieren. Die meisten Tools gibt es kostenlos und dann kann man auch kostenlos ein Online-Business erstmal starten, wenn man das vorhat. Und man braucht aber 2 Jahre, bis man da nennenswerte Ergebnisse sieht. Deine Zuschauer oder Follower, die wollen ja nicht die ganze Zeit nur Werbe-Ads von dir, sondern die folgen dir ja, weil sie auch einfach guten Content haben wollen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ich habe heute eine selbstständige Mama für euch, die liebe Silke Rosenbusch. Sie ist YouTuberin und alleinerziehende Mama aus Köln. Und ich habe sie auf YouTube gefunden über ihren Kanal Wir greifen ins volle Leben. Da erzählt Silke über ihre Finanzen, über Minimalismus und über ihren Alltag mit Kleinkind, den sie überwiegend alleine wuppt. Und sie kennt das auch mit den Betreuungsproblemen. Und das fand ich total inspirierend. Ihr Hauptkanal dreht sich um Ernährung. Und da hat sie einige digitale Produkte bereitgestellt und sie ist halt selbstständig im Online-Business und darüber wird sie uns heute ein bisschen erzählen. Herzlich willkommen.
Hallo Moni, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe es jetzt mal so zusammengefasst, wie ich dich gefunden habe. Du hast es auch schon mal auf deinem Kanal geteilt, diesen Finanzkanal nenne ich ihn jetzt mal, dass der irgendwie schneller wächst als der andere Kanal, obwohl der andere Kanal ja eigentlich dein Hauptbusiness ist.
Genau.
Richtig? Also die Leute interessieren sich mehr für deine Finanzen. Ich möchte dazu noch einmal ganz kurz was teilen, bevor du einmal erzählst, wie du dich selbstständig gemacht hast. Du beschreibst auf dem Kanalinfo, wir greifen ins volle Leben, das ist der YouTube-Kanal, ich bin alleinerziehende Mama einer fast 3-jährigen Tochter und versuche mein Geld zusammenzuhalten.
Ja.
Dabei sind meine derzeitigen Ersparnisse für die Rente aktuell 339 Euro und ich habe noch 19 Jahre bis zur Rente. Mit einer Sparquote von 50% dauert es also noch 17 Jahre, um finanziell frei zu werden. Und genau das ist das, was du so teilst. Also du bist wirklich super sparsam, das ist mega inspirierend. Aber fangen wir doch einfach mal an zu dem Punkt, wo du Mama geworden bist und warum du dich und wie du dich selbstständig gemacht hast.
Ich war schon vorher selbstständig, nebenberuflich.
Ah, okay. Ja. Was hast du gemacht?
Ich habe 2009 angefangen zu bloggen über Ernährung.
Ah.
Über Rohkosternährung damals noch. Und da war mein Plan, also das war mein erster Kontakt überhaupt zum Konzept Online-Business und dann bloggen und dann AdSense drauf und dann Millionär werden. Irgendwie so.
Ja, genau. Ne? Irgendwie fangen alle mit dem Blog an. Ich auch. Und viele meiner Gäste sind mit dem Blog. Genau. Und Google AdSense. Genau. Diese vollgespammten Werbebanner, ne?
Es gab damals halt so Affiliate-Portale, wo man sich halt auch registrieren konnte. Oder dann eben AdSense. Und das ging ja Anfang der 2000er, ging das auch noch.
Weil, echt? Du hast doch die Zeit mitgemacht?
Weil nee, bei mir nicht. War das ich schon war auch müßig. Zu spät. Nee, ich war 2009 auch zu spät. Aber so 2004, 2005, 2006 ging dann tatsächlich noch richtig was. Und dann sind ja immer mehr Leute auf diesen Zug aufgesprungen, haben das auch versucht. Es gab immer mehr Blogs. Mhm. Ja, und AdSense hat dann quasi seine Einnahmen splitten müssen. Und so wurde es dann für jeden Einzelnen quasi immer weniger. Aber das war da auch noch die Idee, die ich hatte. Mhm. Und gleichzeitig bin ich ja gelernte Schauspielerin eigentlich und bin da nie auf den grünen Zweig gekommen und habe dann eben gedacht, okay, dann irgendwie Online-Business und Ernährung und was kann ich anders machen? Habe dann überlegt, soll ich Ernährungsberater werden? Habe dann auch aber irgendwann ein bisschen AdSense-Einnahmen gehabt, aber nicht viel. So, und musste mir dann aber überlegen, okay, wenn durch AdSense nichts kommt, wenn durch die Schauspielerei nichts kommt, so irgendwo muss ja Geld herkommen, das kann ja so nicht weitergehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas studieren, was mich interessiert hätte. Dazu hatte ich aber nicht die Zugangsvoraussetzung, sprich ich hatte kein Abitur, ich hatte nur ein Fachabitur. Und dann habe ich 2009 auch angefangen, oder Anfang 2010, glaube ich, Abitur nachzuholen.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Da war ich 33 oder so, 32, 33, sowas.
Mhm.
Und war dann halt mit 35 oder fast 35 fertig. Ich war mit 34 fertig, hatte das Abitur dann in der Tasche und habe dann angefangen, Medizin zu studieren. Mhm. Weil mit Ernährungsberater kommst du ja auch nicht weit. Und Ökotrophologie wäre ja quasi auch gegangen, aber als Ökotrophologe hast du keine Heilerlaubnis, sprich du darfst nicht mit Kranken arbeiten. Aber das war genau das, was mich interessiert hat, diese Zivilisationskrankheiten und welche Ernährung ist überhaupt in der Lage, Krankheiten zu verhindern oder zu heilen und so. Und deswegen ist es dann Medizin geworden. Gleichzeitig aber auch, weil Medizinstudium ist sehr lang und ich war BAföG-berechtigt. Und somit war ich dann klar, dass ich zumindest für die Regelstudienzeit ein regelmäßiges Einkommen habe, was ich die ganze Zeit vorher nicht hatte.
Ja, okay.
So, und gleichzeitig habe ich dann natürlich weiter gebloggt und meine Erfahrungen auch dann im Studium und was dann wirklich jetzt die Wahrheit ist, wirklich evidenzbasiert, wissenschaftlich über Ernährung, was dann stimmt. Das ist alles in den Blog eingeflossen.
Wie und heißt der Blog?
Der heißt Rohe Lust.
Und der war ist auch noch online.
Ja, da ist jetzt, da teile ich aber nur noch meine YouTube-Inhalte. Aber ja, man kann da zurückgehen bis 2009 und gucken, was ich damals geschrieben habe. Einer der wenigen Rohkost-Blogs, der weitergeführt wurde, über die ganze Zeit. Auch wenn man sich dann davon abgewandt hat. Ja, und dann sprach irgendwie jemand mich an und sagte, boah Silke, ich habe echt keinen Bock zu lesen. Wenn du YouTube machen würdest, dann würde ich dir folgen. Aber zu lesen habe ich echt keinen Nerven. Da habe ich gedacht, okay, dann fange ich mal an mit YouTube. Das war, keine Ahnung, 2015. Und da habe ich dann sehr schnell gesehen, dass man mit YouTube in kürzerer Zeit mehr AdSense generieren kann. Aha. Und habe dann, ja, da brauchte ich, also ich habe immer eine Stunde oder so jeden Tag gebloggt, aber ein YouTube-Video habe ich in 10, 15 Minuten abgedreht, wenn ich einfach nur so mit der Kamera spreche. Mhm. Was damals quasi auch noch ging. Und dann ging es eine Zeit lang nicht. Und ich habe das Gefühl, so langsam geht das wieder. Weil auf Insta und so alles so fake ist. Alle teilen nur noch ihr perfektes Leben und verkaufen dann das Produkt, um das perfekte Leben zu erreichen. Die Leute sehen sich, habe ich das Gefühl, nach mehr Echtem.
Ja.
Naja, okay, dann habe ich den YouTube-Kanal, den Hauptkanal aufgebaut, der sich dann um Ernährung drehte, aber auch dann um Minimalismus, um Zero Waste, um was ich an einem Tag esse und so. Und der ist auch nicht so bombastisch gewachsen wie andere Kanäle. Und irgendwann im Lauf der Zeit hat sich dann aber auch der Algorithmus verändert, dass man dann nicht mehr viele Zuschauer bekommen hat, wenn man viele Abonnenten hatte, sondern dann, wenn man viele, wenn der Algorithmus die Zielgruppe rausfinden konnte. Mhm. Und mein Kanal war zu heterogen, schlussendlich, um den neuen Algorithmus bedienen zu können, weil der Algorithmus nicht wusste, welche Zuschauer will denn das jetzt gucken? Die Minimalisten oder die Zero Waste machen oder die sich für Ernährung interessieren oder für Abnehmen. Naja, ich habe trotzdem weitergemacht, weil immerhin war ein bisschen Geld da und habe dann angefangen mit Online-Kursen und einem Buch zu schreiben. Das war dann alles im Zuge dessen, also ich war Medizinstudentin in der Zeit und habe das dann nebenberuflich gemacht.
Und du hattest auch noch kein Kind. Das ist auch noch ganz wichtig zu erwähnen.
In der Zeit hatte ich noch kein Kind. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, das im selben Jahr rauskam wie mein Kind.
Ja.
Also mein Buch kam irgendwie drei Monate vor dem Kind aus mir raus. Genau, ist korrekt. Und habe dann angefangen, Online-Kurse zu kaufen. Der erste Kurs war mein Raus aus der Lustfalle-Programm. Das ist ein Anti-Ess-Sucht-Programm, was auch selben Inhalt quasi den Inhalt meines Buchs hat. Dann ging es weiter mit anderen Kursen, die aber auch Ernährungsdinge sind. Jetzt muss ich mal überlegen, was denn, also ich glaube, ich habe wirklich bis zum Kind nur Raus aus der Lustfalle gemacht. Mhm. Also bis 2021 ist meine Tochter geboren. Mhm. Und das war dann quasi mein Nebenberuf zum Studium. Und das Studium, das Medizinstudium, habe ich dann schlussendlich beendet, fast 10 Jahre später. Im Dezember 2020, mitten in der Pandemie, da war ich schon im dritten Monat schwanger. So, im Februar 2021 ist mein Buch rausgekommen und im Juni 2021 meine Tochter. Mhm. Und dann war ich ja in Elternzeit, 14 Monate, weil ich alleinerziehend bin. Und in diesen 14 Monaten habe ich mir überlegt, wie es denn quasi weitergehen soll. Ob ich mir einen Job suche als Ärztin oder ob ich mich jetzt voll auf das Online-Business konzentriere und quasi das finanzielle Risiko eingehe, mich selbstständig zu machen. Und das war dann vor ungefähr 1,5 Jahren, dass ich dann hauptberuflich ins Online-Business gestartet bin, also im Juni, Juli vor 2 Jahren, genau, ja.
Mhm.
Ja,
ne, also 2
Jahren, als meine Tochter dann in die Betreuung gegangen ist, im Juli 2022.
Mhm.
Ja, genau.
Ich möchte noch eine Sache dazu mal erwähnen. Du hast es ja in einem letzten YouTube-Video gesagt, deswegen kann ich es ja auf jeden Fall sagen. Du bist bewusst alleinerziehend. Das heißt, es war von Anfang an auch klar.
Mhm.
Und damit hast du schon immer geplant.
Nö.
Ach so.
Ich hab natürlich immer geplant, dass ich irgendwann einen tollen Mann kennenlerne, der mit mir eine Familie gründen will und dass wir glücklich bis an unser Lebensende leben. Aber das hat sich für mich nicht realisieren lassen und irgendwann war ich halt Ende 30 und wusste, ich kann nicht ewig auf diesen Kerl warten, weil meine Eizellen irgendwann nicht existieren. Und ich muss jetzt schnell handeln und wenn ich halt keinen Partner, keinen Liebespartner habe, dann muss ich das alleine machen, wenn ich einen Kinderwunsch habe, den ich dann ja hatte.
Mhm.
Ja, und dann habe ich das alleine gemacht.
Das gibt's ja auch, also es gibt ja, da ist es immer noch eine Nische, aber ich sehe das auch immer mehr, dieses Solo, wie nennt sich das denn? Solo, ich hab's vergessen, da gibt's so einen Namen für. Die große Vorreiterin davon ist Planning Matilda, kennst du die?
Mm-mm.
Nein? Okay,
Mm-mm.
Na gut. Ja gut, das nur so by the way. Okay, genau, dann war deine Elternzeit vorbei und dann warst du Vollzeit selbstständig, aber das Business war jetzt aber noch bei weitem nicht so, du teilst ja deine ganzen Einnahmen, fand mega spannend, so realistisch und authentisch, also es war immer sehr knapp bei dir.
Ja, das ist auch nicht ungewöhnlich natürlich, wenn man ein neues Business startet,
dass man
die erste Zeit irgendwie mit Ersparnissen überbrücken muss oder so. Und dass man das dann erstmal aufbaut. Das ist ja, man war ja bei, keine Ahnung, Microsoft, Tesla oder so.
Absolut.
Tesla jetzt vielleicht nicht, aber so ist das nun mal, wenn man ein Unternehmen gründet. Und ich glaube, Amazon hat nach den ersten 20 Jahren erst angefangen, grüne Zahlen, also schwarze Zahlen zu schreiben.
Ja, Amazon also hat so, lange, ich habe mir die Aktie mal angeschaut, die haben auch lange gedümpelt.
Genau.
Richtig lange.
Ja, ja.
Mhm. Ich also weiß noch, wir sind ja, Amazon, du kennst ja auch die Anfänge, ne? Da gab es nur Bücher.
Ja, ja, weil Amazon, weil Jeff Bezos quasi ein schon aufgebautes Online-Versandhaus, was bisher nur Bücher verkaufte, übernommen hat als Infrastruktur.
Mhm.
In den USA war das ja anders. In den USA haben die ja von Anfang an schon alles verkauft, aber die brauchten erstmal ein Start-up, was sie schlucken konnten, was die Struktur schon hatte. Und das war halt ein Bücherverkäufer. Es hätte genauso gut ein Nahrungsergänzungsmittelverkäufer oder ein Hundefutterverkäufer oder sonst was sein können.
Ja. Wie war das denn dann so die erste Zeit nach der Elternzeit? Also wusstest du, hattest du schon voll Fokus, das sind meine Produkte, das will ich verkaufen oder ich erstelle die? Oder war das wirklich so, oh, jetzt schwimme ich hier und ich muss mich jetzt selber finanzieren? Wie war das so?
Oh, jetzt schwimme ich hier.
Ja, ne?
Ja. Ja, also ich hatte natürlich in der Elternzeit, ich saß dann quasi mit Kind zu Hause diese 14 Monate und habe mir Gedanken darüber gemacht, was ich denn jetzt machen sollte. Und eigentlich war der Plan, mich dann als Ärztin mit Sprechstunde online zu Ernährungsdingen selbstständig zu machen. Und das war dann im Juni und Juli, die ersten 2-3 Monate, habe ich festgestellt, das geht gar nicht. Habe ich auch letztes Jahr nochmal festgestellt, meine miesesten Monate sind Mai, Juni, Juli. Da will sich keiner Geld ausgeben für Gesundheitsprodukte, sondern für Urlaub und Eis und ne, da fange ich später.
Spannend.
Ist meine Überlegung. Naja, und dann kamen halt, die Patienten kamen einfach nicht rein. Und ich dachte, okay, was mache ich dann? Okay, dann mache ich einen Kurs und was ist das am meisten interessierte Thema im Rahmen Ernährung überhaupt? Abnehmen. So, und das war dann der erste Kurs nach meinem Raus aus der Lustfalle Programm, ein Abnehmkurs, das ist Abnehmen mit niedriger Kaloriendichte, die ich dann Juli, August sowas angekündigt habe, verkauft habe und dann quasi mit den Teilnehmern zusammen erstellt habe. So wie das auch andere Online-Business-Lehrer so lehren. Ne? Also erstmal verkaufen, dann hast du Geld, dann weißt du, ob Interesse da ist und dann machst du es mit der Beta-Variante, mit den Erstteilnehmern erstellst du das, was die halt brauchen.
Ja. Du hattest ja auch schon eine Community. Also Community-Aufbau ist ja schon Jahre vorher erfolgt.
Genau. Genau, da war mein YouTube-Kanal bei, keine Ahnung, 7000 oder so Abonnenten und meine Newsletter-Liste vielleicht bei 700, 800 oder so, um da mal Zahlen zu haben, wie viel du brauchst, um überhaupt ein bisschen Geld verdienen zu können.
Ja, das ist schon enorm. Das dauert auch echt lange.
Ja.
Ich erlebe es ja selber, Newsletter aufzubauen und so. Es dauert und
dauert
und dauert, ne?
Ja.
Mhm. Wie war denn dann so die ersten Verkäufe und war das schon zufriedenstellend dann mit der Anzahl der Follower und oder war das immer so?
Nee, der Live-Kurs-Verkauf von dem Abnehmen mit niedriger Kaloriendichte, das lief gut. So, und dann war diesen Monat oder zumindest 2 Monate war dann Geld da. So, aber dann wie weiter?
Ja, genau, das ist es ja, ne?
Ja, wenn das ein Launch ist, ein Launch eines Live-Kurses, dann ist der eine Launch-Monat läuft dann gut. So, aber was danach? Und dann ist immer die Überlegung, das Ganze natürlich zu einem Evergreen-Programm zu machen. Aber ein Evergreen-Programm musst du ja dauerhaft bewerben, zum Beispiel. Oder dir eine andere Marketingstrategie überlegen, wie du dann da rankommst an das Geld anderer Leute, ne? Wie du es verkaufst. Und du kannst halt auch nicht ewig über alles reden. Also das... Deine Zuschauer oder Follower, die wollen ja nicht die ganze Zeit nur Werbe-Ads von dir, sondern folgen dir ja, weil sie auch einfach guten Content haben wollen. Und das ist dann, muss man sich überlegen, wie man es am geschicktesten macht.
Wie kam denn dann, also du hast da, ich fasse das mal zusammen, du hast dann da nach der Elternzeit so dich ausprobiert, weiterhin auch mit Kind zu arbeiten, was ja mit Sicherheit dann auch nicht so ganz leicht war. Ne? Man kriegt es ja in den YouTube-Videos mit, wenn die Tagesmutter betreut oder nicht. Ich kenne das so gut. Ich fühle das richtig. Ja, genau. Also du bist abhängig von Betreuung, weil da kein anderer ist, der jetzt das Kind nimmt. Das heißt, das ist das Einzige, was eigentlich laufen muss, damit du arbeiten kannst. Wie hast du das dann so aufgefangen, wenn du jetzt 2 Monate von dem Launch gut leben konntest? Wie ging es dann da weiter? Du hast quasi immer wie so eine Art, ich sag jetzt mal, Lebenskünstlerin versucht, immer mit neuen Ideen Geld zu generieren.
Ja, und ich habe natürlich auch in der Zwischenzeit Ersparnisse aufgebaut. Das darf man halt nicht vergessen. Das ist auch, glaube ich, das ist zumindest einer meiner Tipps, die ich für deine Zuschauer habe. Nicht starten ohne irgendwelche Ersparnisse.
Ja,
und das wurde dann halt immer weniger und ich habe zugesehen, wie aus meinen 15.000 Euro, die ich auf der hohen Kante hatte, irgendwann nur noch 3.000 Euro wurden.
Ja.
Und das war dann der Moment, wo ich den Finanzkanal gestartet habe. Ich dachte, okay, ich brauche mehr Fokus auf Geld und das macht keinen Spaß und ich habe gerade keinen Finanz-YouTuber, dem ich folgen kann, was ich vor 6 Jahren schon mal hatte. Das war nämlich eine amerikanische YouTuberin, die genau das gemacht hat, was ich jetzt mache. Sie hat auf ihr Geld geguckt, sie hat ihre Einkäufe geteilt, sie hat ihr Budget geteilt und das hat mich damals schon inspiriert. So, durch sie habe ich quasi nur gelernt, wie man überhaupt mit Geld umgeht und wie man sparsam lebt und was für Spartricks es so gibt und solche Sachen. Aber die ist mittlerweile reich geworden und macht diese Videos nicht mehr. Also habe ich gedacht, okay, dann mache ich die. Und es sprangen genauso viele Leute darauf an, wie ne, ich, weil die Leute brauchen diese Sparmotivation. Weil man dann das Gefühl hat, man hat eine Community, man hat jemanden, der einen inspiriert, jemanden, dem es genauso geht und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, machen wir das jetzt zusätzlich.
Ja, du teilst ja in diesem Kanal, der ist ja wirklich, du gehst ja jeden Tag zum Beispiel einkaufen, aber du hast dann ein festgesetztes Budget, was auch immer sehr klein ist, da sagst du mal 3 Euro, mal 4 Euro am Tag und dann schreibst du dir auch auf, ich kaufe heute Paprika oder den Coupon von der DM-App, da ist das und das und so und dann denke ich mir so, der Coupon von DM und das macht sie, interessant. Also allein das schon, wo ich denke, echt gut eigentlich, was so nahe liegt, aber da es jemand anders vormacht, ist es irgendwie so, die macht das auch. Also wir Menschen sind ja so, ne?
Genau, wir sind Rudeltiere. Wir imitieren, was andere machen. So geht das schon los, wenn wir Kinder haben. Unsere Kinder imitieren uns ja auch.
Genau. Ja. Und der Kanal ist jetzt stärker gewachsen. Ist das jetzt auch dein Hauptfokus geworden oder verdienst du dein Geld jetzt für die Höheren überwiegend noch mit dem anderen Kanal, wo es um Ernährung geht?
Naja, mein anderer Kanal ist halt der Kanal, der die Leute in meinem Newsletter zieht, weil ich da teile, hier gibt es ein Freebie, kannst du dir runterladen und an meine Newsletterliste verkaufe ich dann die Kurse.
Ah, okay.
In Form von Rabattaktionen. Da ist alle 3 Wochen geht ein anderer Kurs mit einem 50% Rabatt raus und die Leute kaufen das dann. Und die Kurse bringen so 2/3 meines Einkommens und 1/3 ist tatsächlich die AdSense von dem anderen YouTube-Kanal.
Das sind deine Haupteinnahmequellen?
Ja, die 2.
Mit der du deine Selbstständigkeit als Mama finanzierst?
Genau.
Das ist immer mega inspirierend, das mal zu erfahren, welches Modell so die Leute haben. Total. Ja. Hast du denn für den Finanzkanal Ideen oder Visionen, ob du da auch mal Produkte machen möchtest?
Nee, möchte ich nie. Also ich habe Ideen, möchte ich nicht. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass dieser Kanal wirklich nur YouTube ist und Inspiration. Mhm. Ich möchte auch keine gesponserten Videos da drauf haben. Also ich klicke auf YouTube, wenn ich davon am Anfang sehe, enthält bezahlte Werbung, diese Videos gucke ich mir gar nicht mehr an. Mhm. Das ist nämlich genau der Punkt, der mich so abfuckt bei YouTube, dass alle YouTuber heutzutage nur noch Produkte verkaufen wollen. Das, was ich gerade mache, was, glaube ich, auch viele Leute anzieht, ist wirklich das echte Leben.
Es ist ja das echte Leben. Ja. Es ist wirklich so, ja.
Ich habe Affiliate-Links unten drunter, klar, also sowohl zu Amazon als auch über ein Finanz-Ads-Network, also so ein Affiliate-Network, wo ich die Produkte drunter habe, die ich auch selber nutze. Da würde ich mich immer freuen, wenn dann jemand dann eben auch die auch nutzt und ich kriege dann eben eine Provision. Aber ich habe nicht vor, irgendwelche Finanzkurse zu machen oder über Leute, die mein Video sponsoren, da jetzt Geld zu machen. Es soll wirklich nur das sein. Ja. Mhm.
Mhm. Und hattest du manchmal in deiner Zeit, jetzt, du bist ja jetzt seit 2 Jahren voll selbstständig, in deiner Zeit mal so Phasen, wo das, boah, das bringt alles nichts und Zweifel und ach komm, egal, ich habe keinen Bock mehr? Oder hast du dich da immer rausgeholt und motivieren können? Weil es ja schon schwierig ist mit Kind, selbstständig und immer gucken, wie schaffe ich jetzt den übernächsten Monat?
Also da waren halt wieder die Reserven im Hintergrund, wo ich wusste, ich werde nicht, wir werden nicht geräumt aus unserer Wohnung und wir haben genug zu essen und wir haben ein Dach über dem Kopf und solche Sachen. Mhm. Das war klar, so und so lange, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr im November, bevor ich den Finanzkanal gestartet habe, einer Freundin erzählt, also wenn es so weitergeht, dann haben wir noch Geld bis März nächsten Jahres. Bis März 2024. Mhm. So, es ging dann aber besser, so, aber allein schon zu denken, okay, über die nächsten 6 Monate komme ich. Mhm. So, und zur Not kann ich mir dann ja immer noch irgendwie einen Job suchen oder irgendwas machen, was ich zwar eigentlich nicht machen will. Mhm. Und dann natürlich immer auch die Perspektive, zumindest jetzt das letzte halbe Jahr oder so. Es kann ja sein, dass doch noch ein Kita-Platz kommt. Dass ich dann doch noch 5 Tage Betreuung habe, weil jetzt gerade habe ich nur 3 Tage Betreuung.
Genau.
Wenn ich 5 Tage Betreuung hatte, dann kann ich an 3 Tagen die Selbstständigkeit machen und vielleicht an 2 Tagen arbeiten gehen. Mhm. Immer sowas ging mir dann durch den Kopf. Also ich war nie an dem Punkt, dass ich sage, okay, jetzt muss ich aufgeben. Jetzt muss ich mir einen Job suchen oder irgendwas tun. Mhm.
Sondern und wie viel,
ich könnte irgendwann vielleicht mal.
Genau. Also das, es gibt, also du denkst schon sehr in Lösungen, wie ich das so rausfinde. Ne? Du bist jetzt nicht so ein pessimistischer Mensch, sondern du denkst viel in Lösungen.
Ja, ja,
ja. Ja, das merkt man auch.
Ja, ich denke überhaupt viel.
Ja. Das finde ich auch total inspirierend, wie du da an die Sache rangehst. Und finanziell 50% Sparquote und solche Geschichten. Also ist das ein Ziel deines Mitfinanzkanals, die Zuschauer da mitzunehmen, wie du das machst? Oder ist das wirklich einfach nur zeigen, was du so hast und wie dein Geld so, wo es herkommt, wo es hingeht?
Also ich glaube durchaus, dass den meisten Leuten in der Gesellschaft nicht beigebracht wird, wie man mit Geld umgeht. Und ich glaube auch nicht, dass das politisch gewünscht ist. Denn Geld ausgeben kurbelt die Wirtschaft an. Der Staat kriegt 19% Mehrwertsteuer. Die Unternehmen verdienen daran, wenn sie Leuten Krediten geben und über Zinsen und so weiter. Also die Leute sollen nicht wissen, wie man mit Geld umgeht. Nicht wirklich. Und mir wurde es auch nie beigebracht. Eltern bringen es ihren Kindern oft auch nicht bei. Und das hat mich in schlimme, schlimme, schlimme Schwierigkeiten gebracht, das nie gewusst zu haben, wie das geht. Und das ist so tragisch, weil mein Vater ist fantastisch in Geld. So, aber er hatte einfach die Zeit nicht oder hat sich die Zeit nicht genommen. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass mehr Finanzbildung da draußen wichtig ist für die Bevölkerung. Mhm. Und was ich aber auch ganz schlimm finde auf manchen anderen Finanzkanälen, ist, wenn die Leute nur Mist essen, wenn sie Geld sparen wollen. Also, dass sie dann irgendwie nur
stimmt.
Weißbrot, Toast und Nutella und Hauptsache es ist billig. Und man muss nicht so billig essen, wenn man gesund leben will. Und die Quintessenz aus allem ist irgendwie für das Leben, du musst genug Geld haben und du musst genug Gesundheit haben.
Ja,
um dann irgendwie glücklich alt werden zu können. Mhm. Und du musst wissen, was du willst. Und das ist so der Sinn des Lebens oder das, was man überhaupt drauf haben muss. Und das wird uns alles beides nicht beigebracht. Und Dave Ramsey, der amerikanische Finanzguru, der vergleicht immer reich werden oder sparen mit einer Diät. Und auch hier Mike Michalowicz, der Profit First geschrieben hat, auch der. Also wenn ich auf mein Geld achten will, dann habe ich genau dieselben Probleme, wie wenn ich auf mein Gewicht achten will.
Das und passt ja voll zusammen
genau,
zu dir.
Genau, ja, und ich habe dieselben Schwierigkeiten im Belohnungssystem halt. Deswegen werden Leute kaufsüchtig und andere Leute werden esssüchtig. So, wir regulieren damit alle unsere schlechten Gefühle und ist das Gegenteil vom schlechte Gefühle regulieren eigentlich. Es macht uns nur unglücklich, alles beides.
Ja. Hast du denn den, also dein Business ist ja, also jetzt bist du so bei Roundabout. Ich mein, letzter Stand war jetzt, dass du zahlst ja deinen Umsatz. Wir reden jetzt mal von Umsatz, nicht von Gewinn, wobei der Gewinn ja wichtiger ist. Bei Roundabout 2000 Euro im Monat. Bin ich da auf dem richtigen Stand, ne?
Seit ich den privaten, also den Finanzkanal gestartet habe ungefähr, ja.
Genau. Der hat so einen Boost hingelegt. Der hat also quasi deinen Ernährungskanal mit supportet, ne?
Ich glaube ja.
Ja, ne?
Ich glaube, die Leute, die mich über Finanzen gefunden haben, die haben dann gefragt, was ist denn der andere Kanal, von dem sie immer sprechen?
Ja, ich auch.
Sind da drauf
bei mir
gegangen?
War's,
siehst du, genau. Und der Hauptkanal, der hat tatsächlich jetzt im Mai den meisten AdSense-Umsatz gemacht von, keine Ahnung, den letzten 6 Monaten oder so, obwohl ich aus Zeitmangel wegen Tagesmutter krank und Tagesmutter im Urlaub und viele Feiertage, obwohl ich kein einziges neues Video gedreht habe. Krass. Hat der mehr Umsatz gemacht als in den 6 Monaten davor. Und ich weiß nicht wieso. Obwohl ich Videos gelöscht habe. Ich habe auf dem Hauptkanal alte Videos über Minimalismus oder so, die da nicht hingehören, weil es ein Arztkanal ist, alte Videos gelöscht und ich habe keine neuen gedreht. Und trotzdem ist der Umsatz gewachsen. Ja, und dann kommen
nochmal
die Leute in meine Newsletterliste.
Nochmal zum Verständnis. Genau, also dieser Kanal, der besteht seit 2015, richtig? Der Ernährungskanal? Ach ja, okay, okay. Das heißt, aber super interessant erstmal. Damit will ich jetzt nochmal sagen, Durchhaltevermögen zahlt sich aus. Das erzähle ich hier ständig im Podcast, aber du bist auch nochmal ein super Beispiel dafür. Aber auch, hast du die Überzeugung, dass da noch mehr Umsatz in den nächsten Jahren kommt? Also, dass da schon ein Wachstum kommt und dass das da irgendwann 3.000 oder 4.000 Euro im Monat sein könnten?
Ja, auf jeden Fall. Das
ist ja
exponentiell. Klar.
Sagst du ja auch, du sagst es auch in den YouTube-Videos, ne? Also
aber,
du bist da überzeugt.
Aber ich will noch ergänzen zu deinem Durchhaltevermögen zahlt sich aus. Ich habe zu Anfang auch gedacht, ich muss einfach nur viele Videos drehen und dann wächst das automatisch. Nee, man muss sich auch die Zahlen angucken. Ich bin mittlerweile ein großer Fan geworden von guck dir deine Zahlen an und guck, was der Status quo ist. Gucke, was gut läuft, womit du viel Umsatz machst, was schlecht läuft. Vergleiche, keine Ahnung, E-Mail-Kampagnen miteinander. Vergleiche deine Sales-Pages miteinander und solche Sachen. Man braucht diese Daten, um wirklich zu wissen, was gut geht. Und das ist hochgradig individuell. Und da gibt es natürlich auch Leute, die darüber Content machen, auf Podcasts oder YouTube oder sonst was, wie die Key-Performance-Indicator sind im Rahmen einer Branche. Und nicht immer ist das, was du denkst, ist jetzt eine Verbesserung an deiner Sales-Page, wirklich eine Verbesserung. Sondern guck dir deine individuellen Zahlen an, immer. Und arbeite nicht einfach ins Blaue, sondern aufgrund von Daten.
Was kannst du da teilen, was du dann festgestellt hast, als du die Zahlen dir angeschaut hast?
Dass zum Beispiel Verkaufsstrategien, die in Amerika gut gehen, mit dir Bombardieren von Mails, in Deutschland nicht gut gehen, weil die Leute sich von deiner Newsletterliste abmelden. So dieses letzter Call, morgen schließen die Kurstüren, in 10 Minuten schließen die Kurstüren, dieses Zeug, die Leute bestellen ab. Und ich folge einem, was ist denn der? Der hat ein Unternehmen und hilft eigentlich großen Unternehmen dabei, ihre Online-Marketing-Strategie zu verbessern. Der macht aber kostenlosen Content für Leute, die klein sind, damit die dann groß werden können und sich dann an ihn wenden. John Ainsworth heißt er. Hat einen YouTube-Kanal und auch einen Podcast. Und er sagt zum Beispiel, man soll eine Marketingstrategie verwenden, wo man in 2 Wochen 9 Mails schickt, um ein Produkt zu verkaufen.
In 2 Wochen 9 Mails,
genau.
Okay.
Und wenn ich das mache, dann deabonnieren die mich alle.
Ja,
ich schicke 5 Mails in 3 Wochen, die eigentlich nur Content sind, mit einem Satz, übrigens den Kurs gibt es jetzt gerade mit 50% Rabatt. Dann deabonnieren sie wenig genug.
Genau, also dieses, ja, ob es jetzt genau Schmerzmarketing ist, weiß ich nicht, aber es geht schon in diese Richtung Marktschreier, ne? Also das ist das, was hier nicht, ich beobachte es bei mir auch, dass ich das irgendwie mit, noch mit einem Timer irgendwo und was, finde ich irgendwie nicht so toll. Aber ich folge auch solchen Leuten gar nicht mehr. Also meistens entspricht es dann doch meinen Werten. Und ich gehe dann davon aus, die Leute, die mir folgen oder die dir folgen, die haben dann, die kommen mit deinen Werten mega klar und würden sich plötzlich wundern, warum Silke jetzt sowas raushaut. Ne? Also so.
Naja, die sagen dann halt auch, die Statistik zeigt einfach, dass das und das und das, das ist erforderlich, dann, weil du verkaufst dann mehr. Aber ich glaube ja, im angloamerikanischen Raum funktioniert das auch. Ich habe nämlich zum Beispiel eine Kursteilnehmerin, die hat 20 Jahre in den USA gelebt. Und die hat 3 Kurse immer am letzten Tag gekauft. So, nachdem die Erinnerungsmail quasi kam, du hast noch einen Tag Zeit. Und das ist eine Mentalitätsfrage, denke ich. Aber in Deutschland funktioniert das so nicht. Ich glaube schon, dass es für die USA gilt, aber wenn man so amerikanischen Online-Marketern folgt, dann muss man selber probieren, ob das bei der eigenen Community auch funktioniert. Es sei denn, die Community ist weltweit, da mag das immer noch gehen, aber für Deutschland geht das nicht, meiner Erfahrung nach nicht.
Und bei deinem Finanzkanal, welche Videos konvertieren da am besten? Oder einkaufen. Beziehungsweise haben die, was?
Einkaufen. Die
Einkaufen, ne?
Ja, das verbindet auch die meisten. Also es gibt Leute, die gucken beim Einkaufen schon aufs Geld, aber die führen kein Budget. Also gucken meine Budgetvideos nicht.
Ja.
So, also das sind die besten Videos, die sind auch richtig lang, die dauern eine halbe Stunde. YouTube wertet nach Aufrufen, nach Klickrate und nach Watchtime, wie lange derjenige geschaut hat. Und längere Videos werden dann auch durchschnittlich länger geschaut. Also sagt der Algorithmus, Mensch, das ist ein Video, was gut geht, das schlage ich mehr Leuten vor. Und dann gucken es auch wieder mehr Leute. Ja, und die sind so einfach.
Hast du denn das Gefühl, also du hast ja jetzt einige Kurse, die du verkaufst, ne? Es sind, glaube ich, 4 oder 5 mittlerweile, ne? Genau. Hast du das Gefühl, das reicht jetzt oder willst du noch mehr erstellen, damit du vielleicht noch mehr Umsatz generierst? Hast du manchmal diesen Gedanken?
Das Problem ist irgendwie da, wenn ich einen neuen Kurs erstelle, ist das sehr stressig für mich.
Das ist es, ja.
Ne? Ja. Und ich bin um Zahnfleisch gegangen, als ich einmal im Frühjahr einmal einen Herbstkurs erstellt habe. Und in Anbetracht dessen, dass dieser Umsatz reinkam das letzte halbe Jahr, denke ich, das Geld kann ich auch leichter verdienen. Und wenn ich noch mehr, ich habe jetzt Kurse über die häufigsten Gesundheitsprobleme. Alles andere wäre nischiger. Und da ist halt die Frage, wie viel kommt mit, keine Ahnung, PCO als Thema oder Migräne genauso viel Geld rein wie mit Abnehmen.
Daher will ich jetzt abwägen.
Genau, daher ist jetzt eigentlich mein Plan, dass ich die Kurse, die es jetzt gibt, professioneller gestalten will. Im Sinne, das sind sehr, sehr unbehandelte Videos auch, die da drin sind, die man von mir zwar teilweise kennt, aber das kann man besser machen mit mehr B-Roll und noch mehr Spracheinblendung oder also weißt du, Texten und solche
Subtitle.
Sachen. Genau, also das ist eigentlich der Plan, dass ich die nochmal update eher und mein Marketing verbessere und auch natürlich meinen Hauptkanal weiter bediene mit neuen Freebies, um wieder noch neue Leute in die Newsletterliste zu kriegen. Und da läuft es alles drauf hinaus, dass die Leute in die
Newsletterliste kommen. Und wie erstellst du, also bei dem Freebie oder Lead-Magneten, wie man es so nennt, was wählst du da, also woran machst du fest, das könnte ich jetzt als Freebie anbieten? Wie machst du da diese Auswertung, was dir eine Zielgruppe braucht? Also liest du manchmal Kommentare und denkst, ah, das könnte vielleicht als Freebie gut gehen oder brainstormst du selber?
Mein Brainstorming passiert in der Regel mit ChatGPT.
Ja,
okay. So, und dann gebe ich zum Beispiel in ChatGPT auch ein, so, gib mir 10 Ideen für einen Lead-Magneten zum Thema bla bla bla. Und dann überlege ich so, wie umfangreich ist oder wie lange dauert es, das zu erstellen? Und auch brauchen die das? Also das ist eine Bauchentscheidung eigentlich. Das ist eine Bauchentscheidung, wo ich denke, wäre das ein Lead-Magnet, der gut gehen könnte. In der Regel ist es nicht so gut, eine Stimme seiner Community zu nehmen und daraus abzuleiten, dass das die ganze Community will.
Ganz genau.
Sondern die Zahlen anzugucken. Wieder. Mir haben Leute drunter geschrieben, oh Silke, kannst du, also auf meinem Finanzkanal, kannst du noch mehr Videos darüber drehen, wie deine YouTube-Einnahmen sind? Aber die Daten aus YouTube sagen mir einfach, dass die meisten Leute nicht meine YouTube-Einnahmen sehen wollen, weil die das nicht interessiert, die haben keinen YouTube-Kanal. Die interessieren sich für Geld sparen beim Einkaufen. Weil die das auch machen. So, und ist die Frage, will ich Geld verdienen oder will ich einzelne People pleasen?
Ja. Ja.
Also man bietet irgendwas an und guckt, ob die Leute es nehmen und daraus schließt man dann, was will meine Community.
Es ist immer ausprobieren und anpassen. Genau. Ausprobieren und Trial anpassen. Irgendwie,
genau,
es gibt im Online-Business, ich sage jetzt einfach mal Online-Business, bestimmt auch adaptierbar auf andere, aber das ist immer dieses, es kommt kein Experte und sagt dir, das ist dein Weg, den machst du, bist du erfolgreich, gibt es einfach nicht. Genau. Ne? Und auch wenn ich jetzt mit dir spreche, ich finde, du hast definitiv auch Erfolg, weil du kannst dich komplett selber finanzieren. Ja, du hast jetzt nicht große Einnahmen, viel Umsatz, aber ehrlich, nein, das haben ganz viele nicht, aber keiner redet drüber.
Ja, ich bin Millionär geworden total. Mit dem und dem Kurs, den ich gekauft habe, bei dem und dem Online-Marketer hier.
Total. Ja. Ja. Und gerade wenn die Zeit limitiert ist, hättest du mehr Zeit, sagen wir mal das Doppelte, hättest du vielleicht nicht den doppelten Umsatz, aber du hättest mehr Umsatz wahrscheinlich. Weil du könntest dich auf deine Freebies, Marketing, Sichtbarkeit und so weiter deutlich mehr konzentrieren. Ja. Was passiert eigentlich in den Wochen, wenn jetzt deine Tochter nicht betreut werden konnte, weil die Tagesmutter hat Urlaub oder so? Merkst du es am Umsatz?
Nee.
Tatsächlich nicht. Also du bist schon gut passiv unterwegs, ne?
Ja, das Lustige ist ja, dadurch, dass der Finanzkanal gerade so gut läuft und ich den am dringendsten brauche, habe ich jetzt gedacht, okay, dann drehe ich jetzt, wo die Tagesmutter nicht da war, eben die Videos für meinen Hauptkanal nicht. Die werden eh nicht gut geguckt. Bei meinem Hauptkanal ist es ein Riesenerfolg, wenn in 24 Stunden 1000 Leute auf das Video geklickt haben. Die habe ich bei meinen Einkaufsvideos in 3 Stunden, die krass. 1000 Views.
Ja.
Genau. Und dann habe ich da halt Abstriche gemacht. Und das Krasse ist halt, ich gucke mir dann meine Daten an. Wie viele Leute sind über einen Leadmagneten reingekommen, über den Hauptkanal? Wie viele Leute haben gekauft? Und jetzt sind wir natürlich sowieso in meinen schlechtesten Monat, Mai, Juni, Juli. Aber die Klickrate auf die Kurse ist gleich. Die Abonnentenrate des Newsletters ist gleich. Die Abbestellrate ist gleich. Und jetzt war sogar im Mai der Umsatz auf dem Hauptkanal höher als sonst. Das ist genau der Punkt. Also man muss sich die Daten angucken, um einfach zu wissen, welche Arbeit lohnt sich. Und ich werde mir nicht mehr den Arsch aufreißen, wie ich es letztes Jahr gemacht habe, um möglichst professionelle Videos zu drehen. Ich habe so lange gedacht, ich muss mich verkaufen wie andere Ärzte. Dass ich in einem schönen Setting bin und mit einer guten Frisur und Make-up und einfach aussehe wie ein distinguierter Arzt. Und dann muss ich kluge Sachen erzählen und dann abonnieren die mich wie bescheuert. Und dann habe ich 3 Tage gebraucht, um ein derartiges Video zu produzieren. Also das war immer noch nicht professionell. Ja, und auch das wurde nicht besser geklickt. Versus ich halte einfach eine Handykamera auf mich und erzähle meine Gedanken über Essen und Geld.
Ja, genau.
Es ist total verrückt. Das konnte keiner so planen. Aber so,
weil
so
du einfach, du bist einfach du. Das ist nahbar. Ja, ich kann es voll verstehen, dass das besser läuft.
Ich auch, irgendwie, weil das ist ja genau der Punkt, dass man immer das Gefühl hat, okay, die Ärzte, die verarschen mich ja irgendwie. Oder die helfen mir nicht richtig. Und die haben Wissen, was ich nicht habe und die können mir alles erzählen. So, aber wem vertraue ich? Know, like and trust, heißt es dann immer auch im Online-Marketing. Wenn die dich kennen, mögen und dir vertrauen, dann kaufen sie Produkte von dir.
Ja.
Das kriegen sie aber tatsächlich auf meinem privaten Finanzkanal und nicht auf dem anderen. Und das ist echt, das ist crazy, ja.
Ein schönes Beispiel, dass du halt dein echtes Leben zeigst mit einem Kanal, der gar nicht auf Geld verdienen aus ist und dadurch genau diesen Trust bekommst, der auf den anderen Kanal leitet. Davon gehen wir jetzt aus. Genau, tracken konnte man es nicht. Ja. Aber davon kann man ausgehen, weil ich bin jetzt ein Beispiel. Ich bin dadurch auch auf den anderen Kanal gekommen. Mhm. Und dann über einen Leadmagneten, also es ist schon ein langer Funnel tatsächlich, ne? Auf der Strecke gehen auch ein paar Leute verloren, ist ja auch völlig normal. Leadmagneten, du trackst die, das heißt, die sind mit einem Track, also UTM hinterlegt, oder wie kannst du es nachvollziehen, über welchen Kanal welcher Lead reingekommen ist?
Oh, so ganz kann ich das auch nicht nachvollziehen. Das ist so ein bisschen das Problem, das wird dann ja sehr, sehr komplex, auch wenn man einen komplexen Funnel aufbaut. Da bin ich bei weitem noch nicht, das habe ich alles auf die Zeit geschoben, wenn ich 5 Tage Kinderbetreuung habe. Aber ich schicke ja Mails raus und ich verfolge die Klickraten auf den Mails. Mhm. Also in der Regel öffnen 30-35% meiner Abonnenten dann auch eine Mail, die ich schicke. Mhm. Auch eine Marketing-Mail. Und man weiß dann, dass ungefähr 0,5% der Newsletter-Liste das Produkt dann kaufen. Mhm. Das ist nicht viel. 0,5% ist eine normale Kaufrate.
Echt? Ich hätte sogar gedacht, es sind mehr als 1%, weil man sagt ja immer, auf Newsletter kommen ist die Conversion höher als so normal. Aber es ist auch wieder nischenabhängig wahrscheinlich. Ne?
Möglicherweise. Und bei einem Launch sind es natürlich mehr. Mhm. Aber wenn das einfach nur so ein Evergreen-Produkt ist, 0,5%, ja. Mhm. Und wenn ich das erreiche, dann bin ich ja schon froh. Also dann weiß ich, es ist realistisch und dann kann ich auch Hochrechnungen machen. Wie viele Leute brauche ich in meinem Newsletter, um das und das Geld dann zu haben? Und was ich natürlich auch nicht mache, ist hier Hochpreisstrategie fahren. Was ich finde, dass man auch nicht kann, wenn man Produkte für Otto Normalverbraucher anbietet, sondern nur, wenn man B2B macht. Wer B2C macht, der findet halt keine Leute, die das von der Steuer absetzen können, das Produkt. Und da bin ich dann mit dem Preis auch nochmal runtergegangen, was für mich okay ist, weil es ja ein passives Produkt ist.
Willst du einmal deine Kurse nennen und wie viel die aktuell kosten? Dann haben wir mal einen Blick.
Ja, ich habe Abnehmen, Cholesterin senken, Blutdruck senken, Diabetes therapieren und antientzündliche Ernährung, glaube ich. Plus mein Raus-aus-der-Lust-Falle-Programm, was dreimal im Jahr gelauncht wird. Weil das automatisiert nicht geht. Beziehungsweise die brauchen eine Gruppe, die gleichzeitig startet und so weiter für die Motivation. Und die kosten regulär 97 Euro, diese Kurse. Und alle drei Wochen gibt es halt eine Promotion, wo es 50% Rabatt auf diesen 97 Euro Kurs gibt. Mhm. Der kostet dann nur 49.
Okay. Das ist ja schon mal auch so interessant, auch für andere zu sehen, hey, wie macht ihr das mit ihren digitalen Produkten und wie ist die Preisgestaltung und so.
Ja.
Und gut, also wir sind dabei bei so einer Mini-Produkt-Preisstrategie, ne? Also,
ja. So.
Mhm. Okay, spannend. Was habe ich noch für Fragen? 5 Tage Kinderbetreuung ist das Ziel für mehr für ein besseres Nachverfeinern der Kurse.
Ja.
Und Selbstständigkeit lieber als angestellt sein oder als nebenbei angestellt sein.
Oh Gott, ja. Mhm. Ich war bei Daniel Kort im Mehr Mut zum Glück Podcast. Und das war, als ich noch schwanger war. Und da habe ich ihm erzählt, so dass ich eigentlich anstrebe, 50% beschäftigt zu sein und 50% selbstständig, weil ich es auch gut finde, halt unter Leute zu kommen und was dazu zu lernen über die eigene Branche oder so. Und er war da 100% selbstständig. Und das Lustige ist, dass er das nicht nachvollziehen konnte, aber er ist mittlerweile zurückgegangen in den Beruf, weil er bekloppt geworden ist zu Hause alleine im Online-Business. Und ich sage mittlerweile, nee, ich will nicht mehr arbeiten gehen, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, besonders in Anbetracht der Kinderbetreuung. Total. Oder das Kind wird mal krank und diese ganzen Geschichten. Oder die Kita verändert ihre Betreuungszeiten. Bei uns in der Kita, die Leute gehen gerade auf die Barrikaden, weil eigentlich gedacht war, ab 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr wäre die Kernzeitenbetreuung. Und die Kita sagt jetzt 8 bis 15 Uhr. Die müssen das jetzt alle mit ihrem Chef abklären, wie sie das hinkriegen können. So. Mhm. Und das muss ich mit niemandem abklären.
Nee,
deswegen gerne so weiter. Und natürlich ist ein Online-Business auch skalierbar. Versuche schon auch meine Arbeitszeit runterzuschrauben, während ich meinen Umsatz raufschraube, sodass ich dann auch ein bisschen Me-Time kriegen kann.
Ja, das hatten halt wir eben mit Kind krank, ob der Umsatz zurückgeht. Da hast du ja gesagt, nein, also das ist ja schon ein mega gutes Beispiel, ne? Das ist ja schon super gut. Und diese Online-Kurse allein, also die zu erstellen, du hast ja die meisten, glaube ich, vor der Geburt erstellt gehabt, ne?
Nee.
Oder, nee, nein, du hast nee,
nach der
Elternzeit?
Genau. Als die Tagesmutter losging, genau.
Okay, also dann zum Ende der Elternzeit.
Genau, ich kann mich noch erinnern, als mein Kind eingewöhnt wurde bei der Tagesmutter, da saß ich im Park und habe die Ankündigung gemacht, dass es bald den Kurs Abnehmen mit niedriger Kaloriendichte geben wird. Ja, genau. Cool. Und dann war sie dann sicher betreut und eingewöhnt und dann habe ich halt angefangen, den zu produzieren. Ja.
Also ohne diese Kurse wird's, also man braucht einfach da irgendwie ein passives, digitales Produkt, ein Angebot, weil ohne die wird's bei dir auch nochmal ganz anders aussehen, ne?
Weil die Patienten nicht kommen. Und das Verrückte ist halt immer noch, ich habe mir gedacht, okay, 10% aller Deutschen sind privat versichert. Weil ich keinen Facharzt habe, kann ich nur Privatpatienten behandeln. Und 50% aller Deutschen sind übergewichtig. So, da muss doch Interesse sein, dass die sich ärztlichen Rat einholen, um das und das und das Problem zu therapieren. Und dann, also wir haben 40 Millionen Deutsche, die übergewichtig sind, so. Und 10% von dem, was sind das? 400.000 sind privatversichert, die können alle kommen, aber die kommen nicht. Die wollen es nicht. Die wollen nicht abnehmen mit gesunder Ernährung, die wollen abnehmen mit Nutella. Sowas kaufen.
Oder sehen die dich nicht, wissen die nicht von dir. Kann das auch ein Grund sein?
Naja, da sind ja, ich habe ja dann jetzt 10.000 Leute in meinem, auf YouTube. Da sind 10% sind ja auch 1.000.
Hast du auch wieder recht.
So, also wo sind die Leute? Ich glaube nicht, dass sie es wollen. Und das sehe ich halt auch immer an den Klickraten. Wenn ich ein Video drehe über Essen als Sucht, das wird am allerschlechtesten von allem geklickt. Und das sollte eigentlich ursprünglich mal mein Kernbusiness werden. Die Leute, die seit Jahrzehnten scheitern beim Abnehmen, die nicht wissen, wieso, warum sie immer schwach werden, warum sie so willenlos sind, warum sie keine Disziplin haben. Es ist ein Suchtproblem eigentlich. Und wenn es nicht therapiert wird wie eine Sucht, dann kommt man da nie raus. Und das wollen die aber nicht. Die wollen sie nicht wissen. Die wollen weiter konsumieren, die wollen Schokolade essen und trotzdem nicht dick sein. Oder Chips essen oder Burger oder weiß der Geier was.
Ja.
Und das funktioniert halt nur, wenn man es gelegentlich macht und nicht, wenn man es dauernd macht. Und das ist so das Problem.
Ja. Aber das Interessante ist jetzt ja bei dir auch, dass du eigentlich eine andere Nische vorhattest und sich im Tun was ganz anderes entwickelt hat bei dir und rauskristallisiert hat und du dein Geld mit was ganz anderem verdienst als halt Beratung von Privatpatienten.
Ja.
Ja. Ja. Und hättest du, ja?
Und ehrlich gesagt, immer wenn jemand doch einen Termin bucht, dann denke ich, oh Mist, jetzt muss ich um die und die Uhrzeit da und da sein.
Ja,
ich
ja,
das kenne ich. Ich bin zwar super gerne mit denen, aber ich bin in meiner Freiheit, in der Zeit, eingebunden.
Ich verstehe es so sehr, diese Termine. Ja. Also das ist auch nur noch, das wird absolut priorisiert. Ich kann es voll fühlen, total.
Ja. Also ich bin da ganz froh drüber, dass das gerade so ist, dass da nicht so viele kommen.
Gibt es irgendwas, was in deiner Selbstständigkeit besonders als Mama besonders toll ist und besonders herausfordernd? Genau weil du Mama bist.
Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Wenn dann die Kinderbetreuung wegfällt, dann muss man alles umplanen. Und ja, es geht, aber es ist trotzdem nervig. Weil ich hatte ja einen Plan. Also der Mai jetzt zum Beispiel, ich hatte insgesamt 7 Betreuungstage. Und ich hatte nicht genug Headspace, mir wirklich Gedanken zu machen über qualitativ hochwertigen Content für den Finanzkanal. Ja. Also drehe ich trotzdem Videos, weiß aber, dass die nicht so gut ankommen bei der Zielgruppe. Oder ich war eine Woche bei meinem Vater und da ist es für die Zielgruppe nicht so spannend, was ich eingekauft habe, weil die Woche nicht voll war. Also oder einfach nicht komplett war. Und diese Videos werden dann schlechter geguckt und da merke ich dann tatsächlich aber eine Umsatzeinbuße. Nicht mit dem Kursverkäufen. Und ich finde es schade, weil es hätte mehr Potenzial gehabt. Irgendwie so. Also das ist dann... Aber das ist, da jammer ich wahrscheinlich auf hohem Niveau, denn es passiert ja trotzdem noch was. Es passiert was und ich kann für mein Kind da sein und ich muss das nicht mit dem Arbeitgeber abklären oder ich muss nicht die Großeltern fragen und dieses ganze Kram. Also das ist die größte Herausforderung, dass wenn die Kinderbetreuung nicht stattfindet.
Ist so, ne? Ja.
Und gleichzeitig ist das aber auch das, wofür ich am meisten dankbar bin, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, so frei zu arbeiten. Ich schreibe jeden Tag 5 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und da ist immer meine Tagesmutter dabei.
Machst du das auch? Wie schön.
Und immer, dass ich so dankbar bin, dass ich so frei arbeiten kann. Und ich bin auch immer jeden Tag seit 3 Jahren dankbar, dass ich ein gesundes Kind habe. Auch das steht jeden Tag damit drauf.
Finde ich total schön. Ja. Machst du das immer morgens oder abends?
Morgens.
Oder je nachdem, morgens?
Allererste, was ich morgens mache.
Ja. Das zettelt dich so ein bisschen, ne? Das erdet einen so, ne?
Ja.
Oder?
Ja, es ist so der Start für den Tag.
Ja. Eine schöne Sache, die Dankbarkeitsroutine, ja. Ja, ich habe das voll belächelt noch vor 3-4 Jahren und dachte, hä, warum?
Das ist toll.
Aber dann mach das mal, ne? Dann merkt man das, oder? Ja. Wie lange machst du das schon?
Oh, ich mach das seit, ach Gott, ich weiß es nicht, vielleicht Jahrzehnte. Also ich habe angefangen mit Morgenseiten schreiben. Ich glaube noch im letzten Jahrtausend. Das ist ein Konzept von Julia Cameron. Die ist Drehbuchautorin und Filmemacherin und hat das in dem Buch Der Weg des Künstlers entwickelt. Dient eigentlich dazu, künstlerische Blockaden zu beseitigen. Und ich war ja Schauspielerin. So, und das sind also ist so ein 12-Wochen-Plan, glaube ich, um künstlerische Blockaden zu beseitigen, wieder in Kontakt mit seiner Kreativität zu kommen. Und es geht auch damit einher, dass man eine DIN A4-Seite handschriftlich vollschreibt, automatisiert. Also alles, was einem im Kopf kommt. Und das hat dann den Vorteil, dass wenn man sich selbst dabei beobachtet, dass man jeden Tag dasselbe schreibt, so, ich habe nichts zu sagen, alles ist doof, Wäsche, dass man sich selbst jammern hört. Und dass man dann denkt, nee, nervt mich, ich will jetzt was dagegen tun, das muss ich jetzt morgen wieder schreiben.
Ja, genau.
Und dass man einfach mit sich selbst in Kontakt kommt, dass man feststellt, wofür man sich schämt zum Beispiel. Weil man das nicht aufschreiben will. Es taucht auf, aber man will es nicht aufschreiben. Oder aber auch, dass man feststellt, das und das würde ich wirklich gerne haben. Und dann hat man so eine Art Richtung, in die man dann gehen sollte als nächstes. Das mache ich jetzt seit 25 Jahren, glaube ich. Beziehungsweise, jetzt habe ich morgens keine Zeit mehr, weil das Kind da ist, also schreibe ich es abends. Hat aber immer noch denselben Effekt. Ich gucke, wie war heute und was will ich für morgen? So ungefähr. Und ich bin ja auch, obwohl es total unwissenschaftlich ist, ein Anhänger des Gesetzes der Anziehung. Auch weil ich es, ich habe es schon erlebt, dass es funktioniert, aber es funktioniert nie dann, wenn ich es bewusst mache.
Genau.
Weil es ist ja so, eine Affirmation ist ja noch kein Gefühl beziehungsweise ein Bild. Und das muss man muss erstmal lernen, das zu handeln. Naja, jedenfalls Dankbarkeit macht gute Gefühle und gute Gefühle ziehen gute Dinge an. Und das ist eigentlich, so kam ich da drauf, auch schon vor mehreren Jahren, vielleicht 10 Jahre.
Ja, ist voll schön. Also es ist ja auch so ein Thema, was mich umtreibt. Ich habe ja auch hier im Podcast jetzt aktuell Susanne Dröber, Das Geheimnis bewusster Mütter, das Buch hat sie geschrieben, da geht sehr viel um diese Themen, ganz, ganz toll. Und ja, wie du sagst, ich habe es auch schon selber erlebt, ne? Aber wenn man es dann bewusst herbeiführen will, dann ist es irgendwie so. Dann, wenn man sich dann, also wenn ich mir Bilder vorstelle von einem bestimmter Sache, dann denke ich aber heimlich dann
an das Gegenteil.
Ach, ja, dann denke ich, ach komm, ey, ehrlich jetzt, das passiert nicht. Und dann passiert es halt auch nicht, auch wenn ich mir es vorstelle.
Ja, ja, ganz verrückt. Ich habe letztens mal überlegt, so, womit man das vergleichen kann. Also wenn zum Beispiel jemand sagt sich, ich werde geliebt, so als positive Affirmation. Der ist aber zum Beispiel vielleicht als Kind Gewalt erlebt. Und immer wenn er sich sagt, ich werde geliebt, kommt vor dem geistigen Auge, ja, ich habe Gewalt erlebt von Personen, die mich lieben sollten. Und das ruiniert das Ganze dann wieder. Also wie kriege ich das Gefühl echt hin, ohne Zweifelgedanken? Das kann ich auch nicht. Aber ich kann, was ich kann, ist, ich kann dankbar sein für Sachen. Am besten für die totalen Banalitäten, wie in Deutschland ist kein Krieg, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe genug zu essen, ich habe ein gesundes Kind und schon habe ich bessere Gefühle. Und Dankbarkeit zieht immer nur gute Sachen an, an die ich noch nicht mal ganz bewusst denken muss, sondern das ist dann, ne?
Ja.
Das höhere Selbst oder was auch immer.
Ja. Ja, kommen wir zum Ende. Da erzählen wir jetzt einmal, was dein Angebot ist. Wir haben natürlich jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, deine Kurse. Also wer sich, oder erzählst du mal in deinen eigenen Worten, wer sich für was interessiert, der guckt wo.
Wer Zivilisationskrankheiten hat oder übergewichtig ist, wobei Übergewicht ist auch eine Zivilisationskrankheit, also Übergewicht, das Gefühl hat, er ist süchtig nach Essen und kann deswegen nicht aufhören. Wer durch zu vieles falsches Essen ein hohes Cholesterinspiegel hat oder Typ 2 Diabetes oder Bluthochdruck, für den habe ich Kurse unter www.silke-rosenbusch.de/Kurse, aber auch für die Leute, die Autoimmunerkrankungen haben zum Beispiel. Also da gibt es einen Kurs antientzündliche Ernährung, was auch dadurch kam, dass ich ein Freebie angeboten habe zum Thema antientzündliche Ernährung, was runtergeladen wurde wie bescheuert, wo ich dann festgestellt habe, oh, da ist Bedarf da. Dazu mache ich auch einen Kurs. So.
Ah ja.
Ging das, genau. Antientzündliche Ernährung. Die 5 Ernährungskurse, die sind Evergreen-Kurse. Die kann man immer kaufen. Wobei man natürlich besser dann kaufen sollte, wenn sie eine Rabattaktion haben. Nein, also für euch ist es besser, sie zu kaufen, wenn es eine Rabattaktion gibt. Für mich, wenn es keine gibt.
Also wer Rabatt will, der geht, kommt in Silkes Newsletter.
Exakt, dann erfährt man nämlich, wann es den Rabatt gibt. So ist das.
Genau, so ist es.
Den findet man
auch.
Und
wer nicht warten kann, der kann direkt kaufen.
Genau.
Auf silke-rosenbusch.de. Und du bist bei Instagram und bei YouTube. Bei YouTube Silke Rosenbusch. Und wir greifen ins volle Leben, das ist dein Finanzkanal. Ja. Und bei Instagram auch Silke Rosenbusch.
Instagram habe ich deaktiviert, weil Instagram mich hochgradig nervt.
Mega, wie sympathisch. Ja, ich kann mich noch nicht ganz trennen, aber es ist bei mir nur noch Portfolio, also nichts Wildes, außer dachte ich launch auch mal was.
Ich ja, echt? Ja, ich dachte, also ich habe ja immer gedacht, ich brauche unbedingt Instagram, weil ja. alle Follower ja bei Instagram sind. Und ich habe auch immer Content bei Instagram gemacht und es hat mich genervt, dass ich das machen muss. Und dass alle sagen, du brauchst Insta, sonst hast du kein Online-Business. Und dann habe ich halt gesehen über den Finanzkanal, es ist völlig egal. Es ist völlig egal. Daher, die Leute kommen nicht über Insta. Weder in meinen Newsletter noch kaufen die meine Kurse auf Insta. Und es ist es nicht wert, dass ich mich nerve mit Insta und mit den Angebern da, weil alle sind nur am Angeben und am Verkaufen.
Ist so, ja.
Und dann habe ich gedacht, nee, ich deaktiviere das einfach. Ich mach nur noch YouTube. Facebook ist man ja heutzutage nicht mehr so.
Genau.
Facebook fand ich immer toll.
Genau.
Insta finde ich doof. Twitter fand ich auch schon immer doof.
Und TikTok LinkedIn?
Und ja, aber da sind ja Berufsangeber.
Ja, ich bin bei LinkedIn. LinkedIn ist auch sehr, es ist eigentlich ein Wohlfühlort noch so.
Ja, ich wüsste nicht, da habe ich keinen Benefit durch.
Ja.
So, und YouTube deckt ja jetzt alles ab. Die haben Videos und die haben Shorts und die haben Community und die haben, ich mache jetzt nur YouTube, muss reichen.
Ja, finde ich voll gut. YouTube Newsletter finde ich mega.
Genau.
Ich will auch irgendwann weg von Instagram. Ich habe nur das Gefühl, irgendwie da ist noch ein bisschen engerer Kontakt und dann tauscht man sich da mal aus über die DMs. Weil beim Podcast zum Beispiel, da kommentiert halt keine Sau oder so. Ne?
Ja, aber Podcasts machen es einem auch nicht leicht zu kommentieren. Ich würde wahnsinnig gerne, immer wenn ich da sitze, da...
Voll,
ne? Ich würde so gerne jetzt einen Kommentar dazu ablassen und es gibt keinen Space dafür.
Ja, super. Ne? Also wenn dann nur bei Spotify, aber dann ist man bei iTunes oder...
Genau.
Oh, ich weiß auch nicht, also das ist noch alles... Sieht bestimmt in 5 bis 10 Jahren nochmal anders aus. Bin jetzt auch bei YouTube mit dem Podcast, aber es ist halt ein RSS-Feed, der da einfach reingezogen wird und nicht halt ein echtes Video sozusagen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, weiß ich, ja.
Deswegen, nee, auch alles so blöd. Deswegen rede ich mir ein, ich brauche noch Social Media.
Na, das wäre ja aber eine Lücke, mal irgendwie. Warum kommt da keiner drauf? Warum kommt iTunes oder so nicht da drauf, da eine Kommentarfunktion?
Ja, dann hast du aber nie alles gebündelt an einem Ort. Es gibt die Hörer bei Spotify, und also es sind irgendwie 10 verschiedene Kanäle und der eine kommentiert da, dann können die von anderen, weißt du?
Ja, ja.
Bei YouTube ist halt gebündelt. Ja, vielleicht gibt es da irgendwann eine Lösung. Nun ja, ich finde es mega toll, dass du dich vorher von Instagram gelöst hast.
Danke.
Ist auch ich Befreiung auch. Für dich, ne?
Ja,
irgendein
ja.
mentaler Ballast ist wieder weg.
Ja.
Genau, finde ich voll, also mega. Ich...
Danke.
Vorbild. Ja, hast du noch 3 Tipps für die Hörerin? Entweder die beliebten Finanztipps oder Business, wie du willst.
Du, ich hab jetzt 4 Business, weil ich kenne ja deinen Podcast nicht. Du hast mich ja bei Insta angeschrieben.
Genau.
Aber ich nehme an, es geht darum, Geschäftschancen zu nutzen, während man in Elternzeit ist. So, oder ne, sich da Business-Strategie, so im Sinne von Boss-Mom oder wie heißt denn das noch? Work
Mompreneur, Mompreneur.
Im Sinne von ja. Mompreneur, genau.
Ja,
ja.
Genau. Es was, geht, genau. Hm?
So im Sinne von, was ich gerne gewusst hätte oder so. Ersparnisse haben. Am besten 2 Jahre, von denen man gegebenenfalls auch leben kann. Ich weiß nicht, also das ist auf jeden Fall für Alleinerziehende der Fall, für verheiratete Frauen. Ich weiß nicht, wie der Mann da noch sponsert, aber... Das ist ja in der Regel auch nicht so gut, so finanziell abhängig zu sein von seinem Mann oder zu sagen, oh, du musst mir jetzt bitte die Möglichkeit geben, dass ich da mich selbstständig machen kann. Ist vielleicht blöd. Also ich würde vorschlagen, dass Ersparnisse da sind für 2 Jahre, dass man 2 Jahre auch ohne Einnahmen zurechtkäme. Andernfalls finde ich nebenberuflich starten immer eine gute Idee und auch so zu bootstrappen, also Kredite aufnehmen für ein Start-up oder für was auch immer man machen will. Wie ist da die Statistik? 90% aller Unternehmen scheitern in den ersten 5 Jahren und von denen, die überleben, scheitern weitere in den, bis sie 10 Jahre voll haben. So, also Schulden und in der Regel ist es halt der Cashflow, der nicht stimmt. Deswegen sollte man eher bootstrappen, sprich klein anfangen, immer wieder ein bisschen investieren. Am besten mit, genau, das ist auch ein Tipp von mir hier. Mike Michalowicz, Profit First. Daran orientieren, das ist eine Art von... ich weiß nicht, ob deine Zuschauer das oder Hörer jetzt kennen, Umschlagmethode für Unternehmen, dass man seine Einnahmen bzw. seinen Umsatz aufteilt in, keine Ahnung, Steuer, Reinvestitionen, Gehalt für den Unternehmensbesitzer oder so. Das finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll, weil man da nicht über seine Verhältnisse lebt, wenn man sich daran orientiert. Und wenn ich keine, das war ursprünglich mein Plan, einen Kredit aufnehmen in Höhe von, keine Ahnung, 50.000 Euro, was nicht bewilligt wurde, Gott sei Dank, dann geht man, glaube ich, zu leichtfertig mit dem Geld um. Als wenn man tatsächlich dann so klein startet und online geht das ja auch alles. Die meisten Tools gibt es kostenlos und dann kann man auch kostenlos ein Online-Business erstmal starten, wenn man das vorhat. Und man braucht aber 2 Jahre, bis man da nennenswerte Ergebnisse sieht.
Ja, ne? Ja.
Denke ich.
Ja.
Ach so. Und ein weiterer Tipp ist, nicht zu glauben, dass nur weil du einen Bedarf bei anderen Leuten siehst, sie auch gewillt sind, dafür Geld auszugeben. Das war nämlich der Fehler, den ich gemacht habe. Ich denke mir, 50% aller Deutschen sind übergewichtig, 62% haben hohes Cholesterin, 8 Millionen haben Diabetes. Oh, ich muss ja ein Produkt anbieten, was denen hilft. Ja, die brauchen das auch, aber die kaufen das dann nicht automatisch. Ich kann da nicht automatisch Geld mit verdienen, nur weil ich der Meinung bin, dass die das brauchen. Mhm. Selbe gilt für Herzensbusiness. Nur weil du für was brennst, heißt das nicht, dass da irgendjemand anderer auch Interesse dran hat. Da muss man dann wieder in die Zahlen gucken, ob das denn wirklich so ist, wie man sich das in seinem Kopf ausgedacht hat.
Mhm. Ja.
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 Genau. Das sind so meine Haupttipps.
Mhm. Ja, vielen Dank. Das mit dem Herzensbusiness stimmt. Ich sag immer so, es muss aber auf jeden Fall irgendwas schon sein, wenn es mal schwieriger ist, wo man sich dann irgendwie dran motivieren kann. Ja, weil wenn ich irgendwie was über Raufasertapete mache oder so, interessiert mich es einfach voll gar nicht.
Also und auch so niemand anderen.
Ne, genau, und dann, heute wieder Raufasertapete, so als Beispiel.
Man muss da Interesse dran
das
haben.
Das stimmt schon, ne?
Das macht auf jeden Fall. Mhm.
Mhm. Ja, danke für deine Tipps, danke für deine Zeit.
Sehr gerne, Moni. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen.
Ja, danke für die Einladung. Ich auch. Gerne, gerne. So, jetzt stoppe ich mal.